verabschieden uns sozusagen aus dem Morgenradio. Es geht gleich weiter mit dem historischen Tagesinfo.
Genau, ich melde mich wieder um 12. Da gibt es hier das Mittagsmagazin, auch mit tagesaktuellen Inhalten. Und ansonsten wünschen wir eine schöne Woche.
Genau, und es gibt vor allen Dingen das Interview mit dem Tierrechte-Referat, das wir jetzt nicht mehr geschafft haben.
Das liefern wir danach.
Genau, eine schöne Woche noch.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, hallo liebe Hörer und Hörerinnen im Dreieckland. Ich begrüße euch zu unserer heutigen Infosendung. Gleich mal zu Anfang einen Blick auf die Themen, die euch und uns heute erwarten. Am Anfang haben wir ein paar Kurzmeldungen, und zwar Neues zu Mahinda Udaha. Da erreicht uns eben gerade noch eine Meldung. Dann zu der bekannten Parole an der Uni, am KG1 steht ja dem ewigen Deutschtum. Da gab es heute auch eine Aktion zu. Und dann noch eine kurze Meldung zu dem Problem der Frauen, also der weiblichen Angestellten bei der Post. Unser erster längerer Beitrag befasst sich mit einem deutsch-sowjetischen Wirtschaftsgespräch, das in diesen Tagen, eigentlich morgen, in Freiburg stattfindet und zu dem mehrere Wirtschaftswissenschaftler aus der Sowjetunion, aus Moskau, angereist sind. Dann geht es weiter mit einem Beitrag zu der italienischen Zeitung Il Manifesto, die von einer Umstrukturierung betroffen ist. Dann haben wir noch einen Beitrag unserer Internationalismus-Redaktion zu den derzeitigen Streiks in Nicaragua. Wie ihr wahrscheinlich schon in den anderen Medien oder durch die anderen Medien erfahren habt, ist die Lage ja im Moment dort sehr zugespitzt. Und am Ende steht nochmal ein Bericht zu dem 10-jährigen Bestehen des Freiburger Spielmobils und dann ganz zum Schluss, wie gewohnt, unsere Veranstaltungshinweise. Verantwortlich für die heutige Sendung sind Ricarda, Bernhard, Thomas, Dirk und Felix vom Internationalismus. Wenn ihr euch hier in die Sendung einschalten wollt, hier Kritik anbringen wollt, weitere Informationen reingeben wollt, so könnt ihr das tun. Wie immer sind wir zu erreichen unter der Telefonnummer 0761 für Freiburg und dann 31028, die Nummer hier im Studio. Also ihr könnt euch jederzeit hier in die Sendung einschalten. Soweit also jetzt erstmal zu unserer Sendungsvorschau. Ja, jetzt kurz vor der Sendung erreichte uns eben noch ein Anruf von Mahinda Udaha. Mahinda Udaha kommt aus Sri Lanka, lebt aber schon seit Jahren in Freiburg. Wir hatten vor einigen Wochen darüber berichtet, dass er von der Stadt Freiburg die Abschiebeandrohung bekommen hatte und Deutschland bereits vor einigen Wochen schon verlassen haben sollte. Dagegen hatte der Rechtsanwalt von Mahinda Udaha Rechtsmittel eingelegt. Inzwischen hatte Mahinda Udaha noch das Glück, über einen Bekannten eine Kopie seines Haftbefehls zu bekommen, der gegen ihn immer noch in Sri Lanka in Kraft ist. Dieser Haftbefehl, den konnte er jetzt also in Kopie bzw. sogar im Original den Behörden jetzt hier in Deutschland vorlegen. Außerdem wurden in Medien, besonders hier auch in Radio Dreieckland, eben mehrmals über diesen Fall berichtet. Wie Mahina Udamir selbst sagte, nicht zuletzt aufgrund des öffentlichen Druckes, hat sich das Ausländeramt der Stadt Freiburg jetzt entschlossen, diese Abschiebeandrohung zurückzunehmen. Mahina Udamir kann jetzt also erstmal weiter hier in Freiburg bleiben. Und zwar ist es ihm jetzt möglich, die Wiederaufnahme seines Asylverfahrens zu beantragen. Sein Asylverfahren damals, vor ein paar Jahren, war ohne weiteres abgelehnt worden, weil Mahina Udamir im Gefängnis saß und gar nicht die Möglichkeit hatte, die Beweismöglichkeiten, die er eigentlich gehabt hätte, wahrzunehmen. Jetzt mit der Kopie des Haftbefehls, in dem das also amtlich ist, dass er in Sri Lanka politisch verfolgt wird, hat auch sein Asylverfahren erneut die Aussicht, zum Erfolg zu führen. Also kann man sagen, zumindest in diesem Punkt, mal ein kleiner Erfolg, dass durch öffentlichen Druck und durch eine Kampagne Mahina Udamir darf es jetzt erstmal weiter in Freiburg bleiben.
Vor einigen Wochen haben wir darüber berichtet, dass das Antifa-Referat des UAS eine Unterschriftenaktion gestartet hat, um eine Tafel vor dem KG1 anzubringen, die die Inschrift "Dem ewigen Deutschtum", die über dem Haupteingang eingemeißelt ist, zu kommentieren. Heute jetzt sollten diese Unterschriften, die an zwei Tagen zusammengetragen wurden, es sind etwa 625, dem Rektor übergeben werden, anlässlich einer öffentlichen Sitzung des Großen Senats. Und ja, ich war auch da und es lief so ab, dass der Große Senat einfach nicht reagiert hat und dass die Unterschriften nicht angenommen wurden und einfach so getan hat, als würde ihnen das alles nichts angehen und gesagt hat, man solle sich an den kleinen Senat wenden. Bloß das Problem ist, dass der kleine Senat nicht öffentlich tagt, sodass man gar nicht erst mit den Unterschriften dahin kommen würde. Es waren auch einige Studenten da, die aufgefordert wurden mitzukommen, also etwa so 25. Und also es wurde dann erstmal der Rektor seinen Rechenschaftsbericht dann vorgelesen, der dauerte ziemlich lang. Und es sollte danach dann nochmal versucht werden, so einen Antrag durchzubringen, um das zu diskutieren und um die Unterschriften zu übergeben. Leider war ich dann nicht mehr da. Und ich weiß nicht, falls jemand vom UASTA oder so zuhört, jetzt könnte er vielleicht nochmal anrufen, um zu sagen, was daraus geworden ist. Zumindest festzuhalten bleibt, dass der Große Senat sich wieder einmal vor etwas gedrückt hat, gesagt hat, er sei nicht zuständig dafür.
Vor zwei Wochen hatten wir im Info über die unzureichende Personalsituation und die schlechten Arbeitsbedingungen momentan bei der Post berichtet. Da ging es darum, dass nicht genügend Arbeitskräfte eingestellt werden, die verbliebenen Kräfte ihren Urlaub dann nicht nehmen können und viele einen riesigen Berg an Überstunden vor sich her schieben. Und heute sprachen wir mit Ursula Schweinhardt, die ist Sozialbetreuerin und Vorsitzende des Ortsfrauenausschusses der Postgewerkschaft in Freiburg, über die spezielle Problematik der bei der Post beschäftigten Frauen.
Anteil der Frauen beim Postamt beträgt ca. 30% und davon sind 97% Teilzeit beschäftigt mit den unterschiedlichsten Wochenarbeitsstunden. Von 8 Stunden über 12 Stunden bis zu 18 und 20 Wochenarbeitsstunden. Und Frauen, die unter der Hälfte der Regelwochenarbeitszeit arbeiten und die Wochenregelarbeitszeit beträgt zurzeit 38,5 Stunden, haben keinen Rationalisierungsschutz. Und das ist das Wichtigste überhaupt, was mir jetzt eingefallen ist und auch das Einschneidendste für die Frauen. Das heißt nämlich, bei Neubemessungen trifft es die Teilzeitkräfte, also die Frauen. Sie erhalten Änderungskündigungen, das heißt, sie bekommen noch kürzere Arbeitszeiten, also noch weniger Geld. Und die Arbeitszeiten an sich sind sehr ungünstig. Die ersten Schichten beginnen morgens um 4.30 Uhr bis 9 Uhr bei Briefeingang, Landpostverteilung. Andere Schichten, wo die Frauen arbeiten, von 16 bis 21.30 Uhr, zum Beispiel beim Briefabgang. Und wir haben sogar eine Schicht, die geht bis nachts 2 Uhr in der Paketumschlagstelle.
Anschließend möchte ich noch durchgeben, dass der Ortsfrauenausschuss der Postgewerkschaft im Juli und August keine Treffen veranstaltet, dann aber wieder jeden zweiten Mittwochabend im Monat in der Gaststätte Greif dann Treffen macht, wo über die anstehenden Probleme der Postfrauen diskutiert werden, also zum Beispiel über einen dringend benötigten Betriebskindergarten und auch in regelmäßigen Abständen verschiedene Referenten und Referentinnen eingeladen werden, die über verschiedene Themen dann berichten.
Deutsch-sowjetisches Wirtschaftsgespräch in Freiburg. Auf Einladung der Industrie- und Handelskammer Freiburg und der Josef-Wirth-Stiftung weilen zurzeit 6 sowjetische Wirtschaftsfachleute in Freiburg. Der Zweck dieses Treffens ist die Verbesserung der gegenseitigen Wirtschaftskontakte, gerade auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Denn bisher läuft, gemessen an den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die die Sowjetunion den westlichen Ländern anbietet, viel zu wenig. Auf der heutigen Pressekonferenz in der Industrie- und Handelskammer war aber höchstens indirekt von Profiten, Handelskonditionen und Zinsen die Rede. Von deutscher Unternehmerseite stellte man lieber höhere politische Ambitionen heraus, statt von schnöden Geschäftsinteressen zu sprechen. Die Josef-Wirth-Stiftung bemüht in diesem Zusammenhang das Vermächtnis des Freiburger Zentrumspolitikers Josef Wirth, der zu Beginn der 20er Jahre als Reichskanzler den Vertrag von Rapallo mit der jungen Sowjetunion schloss. Damals suchte das im Ersten Weltkrieg besiegte Deutschland über das politische und wirtschaftliche Zusammengehen mit der jungen und politisch ebenfalls isolierten Sowjetunion Rückenstärkung gegen die westlichen Siegermächte. Bis heute steht das Symbol Rapallo bei französischen Konservativen für die politische Unzuverlässigkeit Deutschlands. Tatsächlich wäre es auch übertrieben, die deutschen Geschäftsinteressen in Osteuropa mit friedensstiftenden Absichten gleichzusetzen, wie es erst heute wieder der ehemalige Bürgermeister Evers zu Beginn der Pressekonferenz tat. Welche Interessen verfolgt nun aber die sowjetische Seite bei der Suche nach Wirtschaftskontakten mit den westlichen Ländern? Bekanntlich verabschiedet sich zurzeit auch die Sowjetunion vom System der starren Planwirtschaft und versucht, den Weg zur Marktwirtschaft zu finden. Nach Auskunft von Professor Schenajew, dem Direktor des Europa-Instituts der Akademie der Wissenschaften in Moskau, ist die Sowjetunion aber noch weit von der Einführung der Marktwirtschaft entfernt. Im Moment wird die sowjetische Wirtschaft noch von über 600 Ministerien in den 15 Unionsrepubliken kontrolliert. Schenajew nennt dieses System administrative Kommandowirtschaft. Die Perestroika hat aber bereits den Markt wiederentdeckt. 40.000 Unternehmen haben inzwischen die Möglichkeit, Geschäftskontakte in eigener Verantwortung mit dem kapitalistischen Ausland aufzunehmen. Dass Marktwirtschaft nicht gleich die Einführung des Kapitalismus bedeutet, ist die Meinung von Professor Schenajew. Er erklärte heute Mittag:
Die Markt ist natürlich eine große Entdeckung der Menschheit. Und die Theoretiker, welche Smith, Ricardo, Marx, hatten schon diese Gesetzmäßigkeiten entdeckt. Gesetzmäßigkeiten, objektive Gesetzmäßigkeiten für die Wirtschaft und für die Wissen. Und ich habe schon gesagt, dass die Marktbedingungen, die Markt selbst nicht frei zu System ist. Aber Systeme existieren auch. Existieren Regierungen, existieren Gesetze, welche von Parlamenten, Bundestag genommen sind, aber das sind ganz andere Gesetze. Und diese Gesetze können objektive Gesetze fördern, Anstoß geben für ihre Entwicklung und sie können sie bremsen. So war das bei uns, weil unsere zum Beispiel Gesetze, welche beim Kommandosystem waren, die hatten diese objektive Gesetzmäßigkeiten, welche als Marktbedingungen betrachten, sie wurden gebremst. Und wir geben jetzt diese Freiheit. Wir haben über Eigentum schon gesagt. Sehen Sie, Eigentum, wir sind für Pluralismus bei der Eigentum. Und jeder Eigentum hat Recht, zum Beispiel staatliche Eigentum, Privateigentum, Individualeigentum. Und es gibt viele Länder, welche so viel Staatseigentum haben, zum Beispiel wie Österreich. Und die funktioniert die Markt wunderbar. Also man kann nicht sagen, dass die Markt nur Privateigentum. Aber gucken Sie mal in der Welt, haben Sie nur Privateigentum? Sie haben sehr viel staatliche Eigentum auch. Also das gilt nicht von Eigentum selbst. Und wenn jemand bei uns sagt, wir sind dagegen, das bei uns Privateigentum, das verstehe ich nicht. Aber ich verstehe auch nicht, wenn jemand sagt, wir brauchen nur Privateigentum. Und nur Privateigentum kann alle Probleme lösen. Das ist auch ein großes Problem.
Als Problem bei der Einführung der Marktwirtschaft sehen die sowjetischen Wirtschaftsspezialisten vor allem die Übergangsphase. In der UdSSR würde die Marktwirtschaft aber behutsamer eingeführt werden als in der DDR. Eine Schocktherapie dürfe es in der Sowjetunion nicht geben. Frau Professor Maximowa, stellvertretende Direktorin des Instituts für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen an der Akademie der Wissenschaften in Moskau, fügte noch hinzu, dass nicht nur die kapitalistische Wirtschaft soziale Probleme hervorbrächte. Im mittelasiatischen Teil der Sowjetunion gäbe es zum Beispiel bereits heute unter planwirtschaftlichen Bedingungen ca. 5 Millionen Arbeitslose. Ziel der Perestroika ist also die Einführung einer sogenannten regulierten Marktwirtschaft. Die sozialen und politischen Konflikte, die derzeit in der Sowjetunion existieren, sehen die Wirtschaftsfachleute nicht nur negativ. Professor Schenajew vertrat zum Beispiel die Ansicht, dass sich in der derzeitigen Streikbewegung unter den sowjetischen Bergleuten etwas Positives, Neues manifestiere. Diese neue Arbeiterbewegung stelle eine demokratische Massenbewegung dar, die wirtschaftliche und politische Entwicklung insgesamt voranbrächte. Professor Schenajew erklärte weiter:
Wir haben über Streik gesprochen. Ja, und es war durch den Appell von unserer Regierung und Parteichef sogar zu diesen Bergarbeitern. Und sie haben gesagt, nein, wir bleiben bei diesem politischen Streik. Und die Forderungen sind sehr ernst. Und das ist schon neue politische Kraft bei uns. Und wenn jemand das nicht versteht und meint, dass dieses Administrativkommandosystem in der Parteiänderung an der Spitze renovieren kann, dann wird das keinen Sinn haben. Und es gibt schon bei uns neue Erscheinungen jetzt in der Republik. Und die Unterstützung geht von unten, von dieser Bewegung. Und wir haben auch schon diese neue politische Kraft, diese demokratische Kräfte. Das ist ganz neu für uns. Und das ist nicht so leicht alles bei uns. Aber wenn das besteht und wenn solche Unterstützung hat, dieser wird gewinnen. Und darum diese Streike, ich betrachte das nicht als etwas Schlechtes. Das ist neue Erscheinung, ganz neue innerpolitische Situation in unserem Land. Es war die politische Streike zum ersten Mal bei uns. Und das ist sehr wichtig, glaube ich.
Die Gefahr, dass sich die Sowjetunion in die wirtschaftliche Abhängigkeit der kapitalistischen Länder begeben könnte, sahen die sowjetischen Wirtschaftswissenschaftler nicht. Dazu jetzt noch einmal Frau Professorin Maximowa.
Ich glaube, dass diese Kredit 5 Milliarden Mark, das kostet nicht wenig Geld. Wir müssen 90% zahlen. Ja,
riesige Marken.
Ja. Das ist natürlich besser als kommerzielle Kredite auf dem Markt, aber sowieso.
Ja,
kann man nicht. Und andere meine ich, wenn das Kredit wird jetzt von den 20 Milliarden, das ist eine Vogel in der Himmel. Ja, aber doch, das ist gut, wenn wir kriegen. Und ich möchte unterstreichen, dass meiner Meinung nach natürlich werden wir alles selbst machen. Das ist ein Prinzip. Wir müssen selbst alles, also diese Reform, so andere Maßnahmen. Aber meiner Meinung nach, da wird sehr viel Zeit werden wir verlieren oder warten, ja, wenn wir nur selbstständig machen. Ich hoffe aber, der Investitionen, private Investitionen, ja, dass es also Investitionen, ich meine, das ist die Kapitaleinfluss in der sowjetischen Wirtschaft, vielleicht die weitergehen, ja. Bis jetzt sehr wenig. Das ist zu klein, das die Probleme nicht entscheiden. Aber wenn allmählich, je mehr die Marktwirtschaft wird weiterentwickelt in der Sowjetunion, dann wird schon große Interesse des privaten Kapitals für in der Sowjetunion gehen. In verschiedenen Branchen. Wir haben so große Markt, so große Möglichkeiten, dass nachher glaube ich, dass es muss man nicht unterschätzen, meiner Meinung nach.
Und Professor Shenayev meinte zum selben Thema noch.
Jemand sagt, zusammen nehmen wir diese 5 Milliarden D-Mark-Kredit. Das ist ein Kredit. Und was ist, ich kann das sogar als Hilfe nicht nehmen. Das ist weiterseitige Interesse für die Banken, welche schon Garantie bekommen hatten. Sie werden jetzt für diese Kredite sehr große Zinsen kriegen. Das ist ihre Tätigkeit, ihr Business. Und das ist weiterseitige Interesse. Aber für uns ist es gut, aber Kredit ist objektiv. Ohne Kredit kann man überhaupt in jedem Land irgendwelche gute Tätigkeit haben. Das ist eine gewöhnliche Sache für die Wirtschaft in der ganzen Welt, die Kreditbeziehung.
Aus den Äußerungen der sowjetischen Wirtschaftsexperten könnte man folgendes Fazit ziehen. Die Sowjetunion darf nicht unterschätzt werden, weder von den Linken noch von den Rechten in Deutschland. Die Sowjetunion wird wohl nur schwerlich über Wirtschaftshilfe politisch erpressbar und für deutsche Großmachtsinteressen gefügig zu machen sein. Insofern ist auch die Angst vor einem D-Mark-Imperialismus Richtung Sowjetunion sicherlich übertrieben. Denkbar wäre da schon eher eine Interessenkoalition zwischen Deutschland und der Sowjetunion in einigen Teilbereichen. ob eine solche Koalition tatsächlich möglich ist und auch wieder einmal zu Ungunsten der kleineren Länder Osteuropas ginge, bleibt noch zu diskutieren. Denn schließlich hat auch der Vertrag von Rapallo nicht verhindert, dass der deutsche Imperialismus wenige Jahre später den Zweiten Weltkrieg entfesselte.
Auch Il Manifesto, die letzte unabhängige, von einem Kollektiv verwaltete linke Zeitung in Italien, ist durch die Umwälzungen in Osteuropa aus dem Fahrwasser gebracht. Begründet wurde sie 1968 von Leuten, die aus der kommunistischen Partei rausgeflogen waren. Seit 1971 erscheint Il Manifesto täglich. Nun traten drei der Gründer und verantwortlichen Herausgeber nach einer harten Auseinandersetzung zurück. Nach der intern und extern geführten Selbstverständnisdebatte plädierten sie dafür, sich der Opposition innerhalb des PCI, also der Kommunistischen Partei Italiens, anzuschließen. Sie wollen nicht dem sozialdemokratisch-grünen Kurs der Jüngeren weichen, sondern, so wörtlich, festhalten an der durch die Ereignisse nicht überholte konkrete Utopie des Kommunismus. Laut der WOZ, der Schweizer Wochenzeitung, gab es in der Redaktion von Il Manifesto schon seit längerem eine Vielzahl von Positionen. Die unausgesprochenen Gegensätze lähmten jedoch die Redaktionsmitglieder. Zitat aus der WOZ: Statt Macht und Politik auch in dem eigenen Lager zu hinterfragen, wurde nur noch reagiert und eher resignierend registriert. Die Diskussion um das Selbstverständnis der Zeitung ist zwar jetzt mit dem Rücktritt der Gründer formal beendet, jedoch noch lange nicht beigelegt. Es bleibt abzuwarten, wie Il Manifesto sich als letzte linke Zeitung Italiens weiterentwickelt. Und wir wollen dies jetzt zum Anlass nehmen, nochmal darauf hinzuweisen, dass auch hier bei RDL nicht alles selbstverständlich und von alleine läuft, denn wir sind ein Hörer- und Hörerinnenradio. Ihr seid also alle immer herzlich willkommen, hier bei uns im Studio auch anzurufen. Und auch die Redaktionssitzungen von uns sind öffentlich. Allerdings benötigen wir dann dringend auch finanzielle Unterstützung. Und wie ihr wisst, sind wir ein unkommerzielles Radio ohne Einnahmen. Das heißt, wir sind auf unseren Freundeskreis von Radio Dreieckland angewiesen. Und deshalb, wenn ihr es nicht schon seid, werdet Mitglied im Freundeskreis von Radio Dreieckland. Das ist auch nicht teuer. Im Jahr 80 Mark, für Nichtverdienende 40 Mark und 120 Mark, wenn ihr als Gruppe beitreten wollt.
Ja, und jetzt zu unserem nächsten Beitrag zu Nicaragua von der Internationalismusredaktion unseres Radios.
Nicaragua. Ein Volk sagt Nein. Superprofite für einige wenige und Verelendung für die Masse der Bevölkerung sind die Konsequenzen der Wirtschaftspolitik der Chamorro-Regierung in Nicaragua. Das neoliberale Modell, das die US-Regierung und ihre europäischen Verbündeten vor allem mittels der Kreditpolitik des Internationalen Währungsfonds durchsetzen möchten, hat für den Großteil der nicaraguanischen Bevölkerung bereits jetzt die Existenz bedrohende Effekte. Deshalb stößt die Reprivatisierung in allen wirtschaftlichen Sektoren und die Liquidierung des Sozialsystems auf den erbitterten Widerstand von Gewerkschaften, Studentinnen und Studenten und organisierten Volkssektoren. Die sich im Generalstreik befindenden fast 100.000 Menschen fordern unter anderem Schluss mit den Angriffen auf die Agrarreform, die Tausende von Kooperativen und Kleinbauern um ihr Land bringen soll. Die Rücknahme des Arbeitsgesetzes und des Gesetzes des öffentlichen Dienstes, die bereits Massenentlassungen ermöglichten, und die Anpassung der Löhne an die gigantische Preissteigerungsrate. Die Regierung und die ihr nahestehenden Kreise Anhänger gegen Solidaritätskundgebungen für die Streikenden forderten bereits mehrere Todesopfer. Die kompromisslose Haltung der Regierung führte dazu, dass die Aktionen der Volkssektoren mittlerweile eine Dynamik entwickelt haben, die an den Aufstand gegen die Somoza-Diktatur erinnern. Barrikaden aus Steinen und brennenden Reifen machen jenen Verkehr in der Hauptstadt Managua unmöglich. Die Regierung droht angesichts der sich zuspitzenden Situation mit dem Einsatz des Militärs. Sollte das Militär, das immer noch auf der Seite des Volkes steht, sich der Regierung gegenüber nicht loyal erweisen, wächst die Gefahr einer militärischen Intervention der USA, die von rechten Kräften seit Tagen gefordert wird. Das nicaraguanische Volk braucht in seinem Kampf gegen die reaktionäre Politik der Marionettenregierung von Violeta Chamorro jetzt und langfristig unsere politische und materielle Unterstützung. Es werden weitere Streiks folgen, die ohne finanzielle Absicherung an Schlagkraft verlieren werden. Solidarität mit dem Kampf um die revolutionären Errungenschaften. Spenden für die Nationale Front der Arbeiter und die Massenorganisationen sind auf das Konto Nummer 976-738 bei der Stadtsparkasse Wuppertal, Bankleitzahl 330-500-00 zu zahlen. Nochmal, Kontonummer 976-738 bei der Stadtsparkasse Wuppertal, Bankleitzahl 330-500-00. Wir werden die Kontonummer nachher nochmal wiederholen. Dieser eben vorgelesene Aufruf wird bereits von vielen Gruppen und Einzelpersonen in der BRD und auch der DDR unterstützt. Es müssen aber noch viel mehr werden. Und vor allem die materielle Unterstützung der Streikenden und der vielen Organisationen des nicaraguanischen Volkes ist unabdingbar für die auch nur teilweise Erhaltung der vielen kleinen und großen Errungenschaften der sandinistischen Revolution. All die Bausteine für eine gerechtere, eine gleichere, eine solidarischere, eine neue, eine bessere Gesellschaft, die während einem Jahrzehnt unter den widrigsten Bedingungen erkämpft wurden und trotz des zermürbenden Krieges erhalten werden konnten, sollten jetzt einfach rückgängig gemacht werden. Tausende sind für die Revolution gestorben oder verkrüppelt worden, haben ihre Kinder, Frauen, Männer, Söhne und Töchter verloren, alles für ein besseres neues Leben, ohne Ausbeutung und Unterdrücken, für Diskussionen und freie Organisationen, dafür endlich ohne Angst leben zu können, und das soll alles umsonst gewesen sein. Schon zu Anfang der 80er Jahre, als die Contra, unterstützt von den USA, den bewaffneten Kampf gegen das freie Nicaragua verstärkt aufnahm. Damals sammelten sich US-amerikanische Kriegsschiffe und auch ein Flugzeugträger vor der nicaraguanischen Pazifikküste. Die direkte militärische Intervention der USA schien kurz bevorzustehen. Wir erinnern uns an die Invasion der USA in Panama. Diese wurde von einem Militärstützpunkt in Kalifornien ausgeführt. Gestern Nacht kam uns die Nachricht, dass sich an eben diesem Stützpunkt militärische Kräfte sammeln und offensichtlich Vorbereitungen für eine eventuelle direkte militärische Intervention der USA in Nicaragua laufen. Der nicaraguanische Unternehmerverband, COSEP, und die Rechte in der Regierungskoalition UNO haben die USA bereits öffentlich zum direkten Eingriff aufgefordert. In Nicaragua läuft währenddessen der Streik weiter. Auf den Straßen stehen Barrikaden, die Präsidentin Violeta Chamorro hat das Militär dazu aufgefordert, der Polizei bei der Räumung der Barrikaden zu helfen. Es wurde eine Ausgangssperre verhängt, die aber kaum eingehalten wird. Das Militär hat sich aber bisher geweigert, gegen das Volk vorzugehen.
Dazu noch eine Anmerkung, wie Nachrichten bei uns im Fernsehen gemacht werden. Gestern Abend waren hier Bilder von Militärs zu sehen, die gegen eine aufständische Menge vorgingen. Die Bilder waren echt, aber der Kommentar war falsch. Es handelte sich nicht etwa um Unterstützerinnen und Unterstützer des Streiks, gegen die da vorgegangen wurde, sondern vielmehr um Anhänger von Violeta Chamorro, die versuchten, auf eigene Front gegen die barrikadenbauende Bevölkerung vorzugehen. So wird Wahrheit auch hierzulande fabriziert und genauso werden wir tagtäglich belogen und an der Nase rumgeführt. Ein Fehler war das jedenfalls nicht, denn so dumm oder fahrlässig kann eigentlich kein Reporter sein. Aber noch mal kurz nach Nicaragua. Es darf nicht alles umsonst gewesen sein. Es dürfen nicht noch mehr unserer Freundinnen und Freunde und auch Träume sterben. Wir müssen das nicaraguanische Volk unterstützen und dazu rufen wir euch auf. Euch alle, die auch nur einen Funken von Idealen für eine freiere Gesellschaft habt. Spenden auf das Konto Nummer 679738 bei der Stadtsparkasse Wuppertal mit der Bankleitzahl 330 500 00. Zu weiteren Infos, morgen Abend um 19 Uhr kommt eine Sendung bei Radio International zur aktuellen Situation und mit weiteren Berichten und Einschätzungen der Lage in Nicaragua. Des Weiteren am kommenden Sonntag um 18 Uhr findet eine Diskussion hier im Radio statt über die Solidarität mit Nicaragua, mit Vertretern und Vertreterinnen verschiedener Freiburger Gruppen.
Gestern jährte sich zum 14. Mal die Chemiekatastrophe im norditalienischen Seveso, die wohl zum ersten Mal die Weltöffentlichkeit für die Gefahren der chemischen Industrie sensibilisierte. So war dieses Datum auch nicht nur für RDL in seiner gestrigen Infosendung Anlass, sich mit den aktuellen Gefährdungen durch das Seveso-Gift Dioxin zu befassen, speziell mit den Müllverbrennungsanlagen. Auch der Stuttgarter Landtag, genauer gesagt dessen Umweltausschuss, befasste sich mit der Gefährdung, die von der Dioxinbelastung auf landwirtschaftlichen Produktionsflächen ausgeht. Bislang gilt für diese ein Grenzwert von 40 Nanogramm pro Kilogramm Boden, ab dem die landwirtschaftliche Nutzung einzustellen ist. Bei Bodenbelastungen zwischen 5 und 40 Nanogramm pro Kilogramm ist die Nutzung allerdings schon einzuschränken. Wieso das? Ist etwa die Konzentration von 5 Nanogramm pro Kilogramm schon unschädlich? Eigentlich nicht. Denn die Konzentration im Boden ist nicht das schädliche Moment. Entscheidend ist die langfristige Ansammlung im menschlichen Körper, die von wesentlich mehr Faktoren abhängt als der Konzentration in der Nahrung. Zudem ist die Gefährlichkeit der Dioxine noch gar nicht mengenmäßig geklärt. Deshalb forderte Christoph Ewen vom Öko-Institut vor dem Umweltausschuss auch die Abschaffung dieser Regelung. Wir sprachen darüber mit Klaus Kümmerer, ebenfalls vom Öko-Institut.
Schon vor Jahren hat das Öko-Institut eigentlich immer gesagt, ja, die Dioxinemissionen sind zu hoch, die Belastung ist zu hoch. Was man auch daran sieht, dass eben die Emissionsgrenzwerte, die zugelassen waren, zum Beispiel für Müllverbrennungsanlagen, die allerdings bei weitem nicht die einzigen Dioxinemittenten sind, höher waren als sie jetzt sind. Sie werden demnächst oder sind gerade dabei, die runterzusetzen auf 0,1 Nanogramm Toxizitätsäquivalent pro Kubikmeter. In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass das Öko-Institut recht hatte. Also das spiegelt sich auch in dieser Runtersetzung dieses Grenzwertes wieder. Dass wir in der Zwischenzeit eben in der Bundesrepublik schon so weit sind, dass die Belastung so groß ist, dass das, was so im Schnitt jeder Bürger aufnimmt, eigentlich schon mehr ist als das, was für, und zwar nicht nur vom Öko-Institut, sondern auch in der Zwischenzeit vom Bundesgesundheitsamt bestätigt, für als tägliche Aufnahme, als Grenzwert oder als duldbar erscheint, ohne ein Gesundheitsrisiko einzugehen. Also auch das Bundesgesundheitsamt geht in der Zwischenzeit davon aus, dass die tägliche Aufnahme an Dioxin in der Größenordnung des Wertes, sogenannte ADI-Wert, in der Größenordnung des Wertes ist, was eigentlich toxikologisch vertretbar ist, ohne Gesundheitsschäden jetzt befürchten zu müssen, und zwar chronische Schädigungen.
An dieser Stelle sollte man ein paar Worte zu diesem ADI-Wert verlieren. Er gibt an, wie viel man an einem Tag ohne Gesundheitsschäden aufnehmen kann, und wird aus Tierversuchen gewonnen. Nun kann man nicht alles ausprobieren, zum Beispiel die Wechselwirkungen mit anderen Giften, und schon gar nicht an Ratten, die weder nach Schmerzen befragt werden können, noch auf ihren Geistes- und Gesundheitszustand nach 20 Jahren schleichender Vergiftung. Und außerdem, all diese Unwägbarkeiten werden vom ADI-Wert mit einem Sicherheitsfaktor von 1000 erschlagen.
Und deshalb ist unsere Forderung eben auch, da ja in diesen ADI-Wert Ernährungsgewohnheiten eingehen, die sicher nicht für alle Menschen gleich sind, für die landwirtschaftliche Nutzung den Grenzwert, diese Stufung wegzunehmen und gleich sagen, ab 5 Nanogramm pro Kilogramm keine Nutzung mehr. Unter anderem auch deshalb, weil das wohl in der Praxis so nicht so einfach zu überprüfen ist, wenn man mal selbst wenn man den Messaufwand in den Griff bekommen würde.
Das würde wahrscheinlich auch vom angebauten Getreide oder Gemüse abhängen, was da aufgenommen wird.
Genau, also beziehen tut sich das vor allen Dingen darauf, dass einer der Hauptbelastungspfade für Dioxin eben die Aufnahme mit der Milch ist.
Diese Informationen haben den Stuttgarter Landtag anscheinend nicht besonders beeindruckt. Er hat es eben zur Kenntnis genommen. Andererseits hat Seveso schon einige Auswirkungen auf die öffentliche Meinung gehabt. Dazu nochmal Klaus Kümmerer.
Ich denke, Dioxin ist ein sehr gutes Beispiel für die Geschichte eines Schadstoffes. Dioxin und die gesundheitlichen Schäden durch Dioxin und dass Dioxine bei der Pentachlorphenol-Herstellung entstehen, das weiß man eigentlich schon seit 1954 folgende, als es eben entsprechende Zwischenfälle unter anderem bei der BASF AG und bei Böhringer gab, die Pentachlorphenol herstellten. Durch Seveso hat sich, ja, oder wurde dies erst eigentlich richtig bekannt, und vorher war das eigentlich nur einigen Ämtern bekannt und firmenintern, und nach Seveso wurde das eigentlich erstmals einer großen Öffentlichkeit bekannt. Und eins ist auch klar, ohne Seveso würde man heute wahrscheinlich nicht so über Dioxin diskutieren. Und also Dioxin und Seveso war sicher ein Auslöser und ein Beschleuniger für die Umweltdiskussion. Das ist so die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite der Geschichte ist natürlich, ohne Seveso wäre keine Dioxindiskussion. Da stellt sich natürlich die Frage, welche anderen Schadstoffe gibt es eigentlich noch, die ja vielleicht eine ähnliche Giftigkeit haben, die wir eigentlich noch gar nicht kennen, nur weil es mit denen bisher noch keinen Störfall gegeben hat. Als Beispiel in einer Müllverbrennungsanlage, was da so aus dem Schornstein rauskommt, da kennt man eigentlich nur 20% dessen, was an organischen Verbindungen rauskommt. Die restlichen 80% kennt man weder als chemische Verbindungen noch in ihrem toxikologischen oder ökotoxikologischen Profil. Und ohne Seveso würde heute wahrscheinlich in diesen Abgasen auch noch keiner nach Dioxin suchen, die ja von den Mengen, die drin sind, nur einen relativ geringen Anteil haben.
Du hast jetzt von Auswirkungen von Seveso auf die öffentliche Meinung und so erzählt.
Ja.
Gibt es auch Auswirkungen auf die Gesetzgebung, was jetzt Müllverbrennungsanlagen, Holzschutzmittel, Pestizide und so weiter anbelangt?
Ja, es gab natürlich, allerdings hat es auch sehr lange gedauert, aber Pentachlorphenol ist ja verboten in der Zwischenzeit in der Bundesrepublik. Allerdings muss man dazu sagen, dass es ja sehr lange gedauert hat, dass man auch noch sehr viel mit entsprechenden Altlasten zu kämpfen hat. Prominent. Mit Dioxin, man hätte da sehr viel schneller vorgehen können aus unserer Sicht, aber man hat sich immer auf den Stand der Wissenschaft berufen. Ja, also wir wissen noch nicht mehr drüber und deshalb können oder wollen wir auch nicht mehr machen. Das heißt, daran zeigt sich eben, oder dafür steht die Entwicklung der Grenzwerte für Dioxin, was an Emissionen erlaubt ist, zum Beispiel in Müllverbrennungsanlagen, die ja im Laufe der Zeit immer weiter runtergesetzt wurden, oder dieser ADI-Wert. Denn unser Standpunkt ist eigentlich, solange ich was nicht weiß, sollte ich im Sinne einer Vorsorge sehr viel vorsichtiger damit umgehen und die Grenzwerte im Zweifelsfalle lieber etwas zu niedrig ansetzen. Und wenn sich dann wirklich alles darauf hindeutet, dass es zu niedrig ist, steht dann nach einer gewissen Zeit vielleicht etwas anheben. Also insofern hätten wir uns da im Sinne einer Vorsorge sehr viel mehr gewünscht und wäre eigentlich noch sehr viel mehr zu fordern. Dioxin, ja, entsteht ja eigentlich sehr häufig dann, wenn man es mit chlororganischen Verbindungen zu tun hat. Und Dioxin ist nur ein Vertreter dieser chlororganischen Verbindungen, die eben sich in unserer Umwelt anreichern. Und deshalb steht eigentlich aus unserer Sicht die Forderung an Ausstieg aus der organischen Chlorchemie. Mhm. Die eben letzten Endes die Wurzel des Übels ist.
Danach wollte ich noch wissen, wie dieser Wurzel dann beizukommen sei.
Ein erster Schritt ist sicher ein Verzicht auf PVC, und zwar in jeder Form. Also es kommt im Verpackungsbereich zum Einsatz, es kommt aber zum Großteil auch im Hochbau zum Einsatz, in Form von Fußböden, in Form von Kunststofffenstern. Mhm. Ein Verzicht auf chlorierte Lösungsmittel. Und das sind eigentlich Dinge, die, insbesondere Verzicht auf chlorierte Lösungsmittel, die relativ schnell zu machen wären. Was da auch mit reingehört, wäre natürlich ein Verzicht auf die Stoffe, die direkt aus der Kuppelproduktion stammen. Das heißt, Kuppelproduktion ist gemeint, man will eigentlich PVC herstellen, dabei entstehen aber noch bestimmte andere Stoffe, die man dann weiterverwendet. So zum Beispiel die FCKW waren ursprünglich.
Jahre Spielmobil in Freiburg. Das Spielmobil feiert sein 10-jähriges Bestehen mit einer Spielaktionswoche vom 9. bis 14. Juli. Wir haben in den letzten Tagen schon öfter auf die Veranstaltungen des Spielmobils hingewiesen und hatten auch schon Vertreter von Ihnen hier im Studio eingeladen. Heute möchten wir noch einmal kurz das Gesamtprojekt vorstellen und danach folgen dann die Veranstaltungshinweise für Donnerstag. Die ersten Spielmobile überhaupt in der BRD entstanden 1972 und heute gibt es bundesweit schon über 100 Spielbusse, die aber ganz unterschiedlich organisiert sind, auch in Bezug auf Trägerschaft. Der Spielmobilbewegung liegt jedoch eine einheitliche Zielsetzung zugrunde. Die Spielmobile wechseln auf den Standort, fahren also in verschiedene Vororte und Stadtteile einer Stadt. Die Kinder sollen gerade in den Städten eben Spielräume erhalten, neue Erfahrungen mit Material, Menschen und auch mit sich selbst machen können, wie sie der Alltag meist nicht bietet. Und Kinder und Eltern gestalten die Spielaktionen selbst. Das Spielmobil Freiburg e.V. wurde 1980 von Studenten und Berufstätigen aus dem Sozialbereich in Eigeninitiative gegründet, die einen ausrangierten Linienbus kauften, ihn zum Spielbus umbauten und Spielaktionen privat und durch Spenden finanzierten. Angeregt wurden sie durch Spielmobilprojekte in anderen Städten und durch die schlechte Spielplatzsituation in Freiburg. Und seit 1984 arbeiten beim Spielmobil drei hauptamtliche Kräfte, mehrere Ehrenamtliche und ein bis zwei Praktikanten. Und Aktionen laufen jetzt das ganze Jahr über. Schwerpunkt ist jedoch die Sommerspielaktion von Mai bis Oktober, wo das Spielmobil Zirkus, Indianer, Masken, Theaterspiele und vieles mehr vorbereitet hat. Im Winter gibt es auch ein Programm, also zum Beispiel Backen und Basteln. Morgen, am Donnerstag, ist der Tag der Märchen und Geschichten. Um 14 Uhr und um 17 Uhr wird Stefan Kunz aus Köln Stegreifgeschichten unterm Baldachin erzählen. Zwischendurch gibt es dann Märchenspiele, ein Märchenlabyrinth und eine Maskenwerkstatt. Und es gibt auch eine Radiowerkstatt. Und dort wird innerhalb von den nächsten 3 Tagen dann ein Hörspiel mit Kindern gemacht. Am Freitag und Samstag kommen dann auch Spielmobile aus anderen Städten und auch aus der DDR dazu. Und das Ganze ist kostenlos und findet statt beim Flückinger See auf dem Marktplatz hinter dem Bürgerhaus. Was nicht im Programm steht, am Donnerstag, also morgen, findet um 20 Uhr im Zirkuszelt eine Podiumsdiskussion zum Thema Spielraum Stadt Freiburg statt. Da werden verschiedene Vertreter der Stadt, des Jugendamts und von Jugendzentren und Jugendbegegnungsstätten und eben auch vom Freiburger Spielmobil anwesend sein, um 20 Uhr im Zirkuszelt also. Und wer noch Fragen ans Spielmobil hat, betreffend Aktionen des Programms oder Standorte, oder wer Mitglied im Spielmobilverein werden will, der kann dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr dort im Büro unter der Nummer Freiburg 89 1113 anrufen.
Am Freitag findet in der Uni eine Veranstaltung statt, die auf die Situation türkischer Mitbürger in der BRD aufmerksam machen soll. Seit 1984 versucht die türkische Regierung, Druck auf Türken, die im Ausland leben, auszuüben. Damals wurde das türkische Passgesetz geändert. Dieses Passgesetz hat folgenden Inhalt. Die Reisepässe von Staatsangehörigen im Ausland, deren Verbleib im Ausland im Hinblick auf die allgemeine Sicherheit von Schaden ist, können nach Ablauf ihrer Gültigkeit nicht mehr verlängert werden. Dies funktioniert jedoch nur, weil das deutsche Ausländergesetz bestimmt, dass Aufenthaltsberechtigungen und Erlaubnis erlöschen, wenn Ausländerinnen keinen gültigen Pass besitzen. Betroffen sind vor allem Mitbürgerinnen, die sich politisch oder sozial engagieren. Der Flüchtlingsrat Freiburg und die Aktion Dritte Welt, die Initiative der Initiatoren der Veranstaltung, haben eine Unterschriftenaktion gestartet, um zum Beispiel Metin Atalay zu helfen, dessen Pass vom türkischen Konsulat vor 3 Jahren einbehalten wurde und der nun in Freiburg in der Angst lebt, abgeschoben zu werden. Jetzt nochmal kurz, ich habe ganz vergessen, wann das ist, und zwar am Freitag in der Universität, im Kollegengebäude 1 im Hörsaal 1010, um 19 Uhr beginnt es. Und jetzt kommen wir zum nächsten Veranstaltungstipp, und der ist morgen, und zwar am Donnerstag findet eine Veranstaltung statt vom Arbeitskreis kritischer Juristen, die über die rechtliche Situation von Prostituierten informieren will, sowie den Gesetzesentwurf der Grünen zur Diskussion stellen will. Die Veranstaltung hat den Titel Prostitution als Beruf. Anwesend sind unter anderem Vertreterinnen der Huren-Selbsthilfegruppe HWG Huren wehren sich gemeinsam, Frankfurt, und Andrea Buchwald, Bundesarbeitsgemeinschaft der Frauen der Grünen. Das Ganze findet statt auch in der Universität, und zwar Donnerstag, wie schon gesagt, um 19.30 Uhr im Hörsaal 3117 im KG3.
Ja, und jetzt noch ein Veranstaltungshinweis, eine Veranstaltung, zu der ich euch nicht unbedingt einladen möchte, sondern die ihr vielleicht kritisch begleiten solltet. Heute Abend um 20 Uhr findet in der Alten Uni eine Veranstaltung der IGFM, der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, statt. Und zwar spricht dort Guido Schröer aus Frankfurt zu dem Thema nach den Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa neue Schwerpunkte und Möglichkeiten beim Einsatz für die Menschenrechte. Bei der IGFM, bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, ist ja bekannt, dass sie sich nicht immer ungeteilt für Menschenrechte eingesetzt haben, sondern manchmal auch ihr politisches Süppchen erstmal gekocht haben und hinten die Menschenrechtsfrage angehängt haben. Aber das kann man ja vielleicht bei der Veranstaltung auch mitbekommen. Also die Veranstaltung könnte man durchaus mal kritisch begleiten. Dann komme ich gleich zu einem weiteren Veranstaltungshinweis. Und zwar auch diese Veranstaltung sollte man unbedingt kritisch begleiten. Ich will da auch nicht zu aufrufen, unbedingt hinzugehen. Aber für diejenigen, die dorthin gehen, sie findet statt morgen im Infoladen in der Clara Straße 73 in Freiburg. Und zwar haben wir hier eine Mitteilung bekommen, die ich jetzt nicht vorlesen will. Und zwar aus folgendem Grund. Das Thema dieser Veranstaltung ist ein Film, und zwar zeigen den die autonomen Iraner. Und zwar geht es in diesem Film, jetzt ein Zitat: Mit diesem Film aus den besetzten Gebieten wollen wir ein Bild über die Hintergründe der Auswanderung und des Kampfes des palästinensischen Volkes gegen die faschistische Macht Israels geben. Es geht also mal um den Palästina-Konflikt, und wie ich hier der Mitteilung entnehme, wimmelt diese ganze Erklärung wieder mal von antisemitischen Stereotypen, die leider auch in linken Kreisen immer wieder zu finden sind. Also der reiche Jude wird wieder einmal beschworen, Israel ist natürlich der einzige Bösewicht der Region, und eine Reihe anderer Sachen werden hier genannt, die geschichtlich nicht richtig sind, die auch falsch sind. Deswegen möchte ich die gar nicht erst hier vorlesen. Also wenn ihr dorthin gehen wollt, so könnt ihr das natürlich tun. Das findet morgen im Infoladen, wie gesagt, um 17 Uhr statt. Und ihr könnt diese Veranstaltung ja kritisch begleiten.
Ja, und jetzt als nächstes und letzten Veranstaltungshinweis. Im Mittwochskino, im kommunalen Kino mit Filmen aus der dritten Welt, kommt heute Abend der Film Rotes Kornfeld, ein chinesischer Spielfilm von Zhang Yimou, der auf der Berlinale 1988 ausgezeichnet wurde, aber bisher kaum in den Kinos lief. Ich lese mal kurz aus dem Programmheft vor. Rotes Kornfeld ist ein grandioser Bilderbogen aus dem ländlichen Leben des Chinas der 20er und 30er Jahre, der vom Leben, der Liebe und den Begierden der Bevölkerung erzählt und den Terror der japanischen Invasoren ebenso vor Augen führt wie den verzweifelten Widerstand der Bevölkerung. Das Heitere und die Tragik des Lebens wird am Beispiel einfacher Menschen augenfällig gemacht. Eindrucksvoll auch die durch außergewöhnlich agile Kamera und die ausgereifte Farbdramaturgie. Also wer Abend nichts vorhat, der kann ins kommunale Kino gehen um 21 Uhr. Außerdem läuft der Film jedoch auch noch am Samstag und am Sonntag.
Damit sind wir jetzt am Ende der Sendung. Im Studio waren Ricarda, Bernhard, Thomas, Dirk und Felix. Und das war's wieder. Das
politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ihr hörtet das Infomagazin vom 11. Juli 1990 bei Radio Dreieckland.